Radiogeschichten.
1974 stellte die US-amerikanische Schriftstellerin Toni Morrison den Sammelband The Black Book zusammen. In dieser collageartigen Anthologie findet man Fotos, Gedichte, Patentschriften und Zeitungsausschnitte. Ein visuelles Album, das 300 Jahre afroamerikanische Geschichte und Identität versammelt, abseits der gängigen weißen Geschichtsschreibung. Eine wahre Geschichte, die sie während der Recherche entdeckte, inspirierte ihren berühmtesten Roman Beloved, Menschenkind. Ein Artikel aus dem Jahr 1856 mit dem Titel Ein Besuch bei der Sklavenmutter, die ihr Kind tötete. Die Geschichte der Margaret Garner. Für Menschenkind wurde Toni Morrison mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet. Und 1993 erhielt sie als erste und bisher einzige Afroamerikanerin den Literaturnobelpreis. Die Handlung von Menschenkind ist im Jahre 1885 angesiedelt, 20 Jahre nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Sather, eine ehemalige Sklavin, hat den Tod ihrer kleinen Tochter nie verwunden. Ihr Geist treibt nun in ihrem Haus das Unwesen. Als Paul Dee, ein alter Leidensgenosse von der Sweet Home Plantage, Sather besucht, erwachen dunkle Erinnerungen, aber auch Hoffnung auf einen Neuanfang. Sie hören jetzt Ausschnitte aus Toni Morrisons Essay »Vom Anderssein erzählen«, in dem sie die Entstehung und Hintergründe zum Menschenkind behandelt, sowie zwei Ausschnitte aus dem Roman selbst. Es lesen Ursula Scheidle, Raphael Sass und Brigitta Furgler.
Der Artikel war am 12. Februar 1856 im American Baptist erschienen und stammte von einem Reverend P.S. Bassett, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, in Gefängnissen Gottesdienst zu halten. Margaret Garner, die Sklavenmutter, war zusammen mit ihrer Familie aus Kentucky in den freien Bundesstaat Ohio geflohen. Bassett schildert seine Begegnung mit Margaret Garner wie folgt.
Am vorigen Sabbat wurde es mir nach meiner Predigt im Stadtgefängnis von Cincinnati durch die Freundlichkeit des stellvertretenden Sheriffs erlaubt, die Unterkunft jener unglücklichen Frau zu besuchen, die während der vergangenen zwei Wochen so viel Aufsehen erregt hat. Ich traf sie mit einem Säugling in ihren Armen an, der erst wenige Monate alt war, und mir fiel auf, dass dieser einen großen Bluterguss auf der Stirn hatte. Ich erkundigte mich nach der Ursache dieser Verletzung. Sie berichtete mir daraufhin in allen Einzelheiten von dem Versuch, ihre eigenen Kinder zu töten. Sie sagte, dass sie, als die Polizisten und die Sklavenjäger zu dem Haus kamen, in dem sie sich versteckt hatten, nach einer Schaufel griff und sie zweien ihrer Kinder auf den Kopf schlug. Dass sie sodann ein Messer nahm und die Kehle des dritten durchschnitt und auch das nächste zu töten versuchte. Dass sie, hätte man sie gewähren lassen, alle getötet hätte. Dass sie um sich selbst gar nicht besorgt war, aber keinesfalls wollte, dass ihre Kinder so leiden müssten, wie sie selbst es erlebt hatte. Ich erkundigte mich, ob sie nicht wie von Sinnen gewesen sei, als sie die Tat beging. Nein, erwiderte sie, ich war so gefasst, wie ich es jetzt bin, und wollte sie lieber sogleich töten und dadurch ihrem Leiden ein Ende setzen, als sie in die Sklaverei zurückgeführt wissen, wo sie nur langsamer ermordet werden würden. Sodann schilderte sie das Unrecht, das sie erlitten. Sie sprach von ihren Tagen des Leidens und ihren Nächten unablässiger Mühsal, und bittere Tränen rannen ihr dabei über die Wangen und tropften auf das Gesicht des unschuldigen Kindes, das lächelnd aufblickte und nichts ahnte von den Gefahren und den Leiden, die ihm wohl vorbestimmt waren. Sie spricht von dem Kind, das sie getötet hat, und das nun frei sei von Kummer und Sorgen, mit einer solchen Befriedigung, dass einem das Blut in den Adern gefriert. Und doch verfügt sie offenkundig über all die hingebungsvolle Zärtlichkeit der Mutterliebe. Sie ist ungefähr 25 Jahre alt und, wie es scheint, von durchaus freundlichem Wesen, mit lebhafter Intelligenz und einem durchsetzungsfähigen Charakter. Die beiden Männer und die beiden anderen Kinder befanden sich in einer anderen Unterkunft, aber ihre Schwiegermutter war bei ihr im Zimmer. Sie sagt, dass sie 8 Kinder hat, von denen ihr die meisten weggenommen wurden. Sie berichtet, dass sie eine treue Dienerin gewesen sei und dass sie in ihrem fortgeschrittenen Alter keinen Versuch mehr gemacht hätte, die Freiheit zu erlangen. Doch als sie schwächer wurde und schwere Arbeiten nicht mehr gut verrichten konnte, habe ihr Herr immer mehr von ihr gefordert und sie immer brutaler behandelt, bis sie es nicht länger ertrug. Die Flucht konnte nichts Schlimmeres zur Folge haben als den Tod, daher wagte sie den Versuch. Sie hat die Tötung des Kindes mit eigenen Augen gesehen, habe ihre Schwiegertochter aber weder dazu ermutigt noch davon abhalten wollen, denn unter ähnlichen Umständen hätte sie vermutlich das Gleiche getan. Man erzählt uns oft, dass die Sklaverei in Kentucky ein ganz unschuldiges Gesicht habe. Wenn dies aber ihre Früchte sind, da sie doch in so milder Form existiert, so wagt man sich nicht vorzustellen, was von ihren fragwürdigeren Erscheinungsformen zu erwarten ist.
Zwei Beobachtungen in diesem Artikel waren es, die meine besondere Aufmerksamkeit erregten. Erstens die Unfähigkeit der Schwiegermutter, den Kindesmord zu verdammen oder gut zu heißen. Und zweitens, wie sehr Margaret Garner mit sich im Reinen war. Bei meinen Überlegungen kam ich zu dem Schluss, dass niemandem sonst das unbezweifelbare Recht auf ein Urteil zustünde als dem getöteten Kind, dem ich als Namen das eine Wort gab, das auf seinen Grabstein meißeln zu lassen sich seine Mutter leisten konnte: Menschenkind. Natürlich änderte ich Namen, erfand oder eliminierte Figuren, ließ andere in den Hintergrund treten und ignorierte den Strafprozess völlig, der Monate dauerte, im Widerstreit der Meinungen stand und vor allem für die Sklavereigegner zum Ärgernis wurde, die Garner zu einer cause célèbre machten, als sie eine Mordanklage durchzusetzen versuchten, um auf diese Weise das Sklavenfluchtgesetz von 1850 auszuhebeln. Und wenn ich davon gewusst hätte, hätte ich sicher auch die Tatsache ignoriert, dass mehrere ihrer Kinder Mischlinge waren, ein unmissverständliches Zeichen, dass ihr Herr ihr Gewalt angetan hatte. Ich sah Seth, wie ich die Mutter nannte, auf ihrer Flucht allein, ohne Begleitung. Ich komponierte ein sprechendes, denkendes, totes Kind dazu, dessen Erscheinen und Verschwinden in seiner Wirkung zeichenhaft sein konnte für die lastende Schuld der Sklaverei. Und ich verlieh der Schwiegermutter eine zentrale Rolle, indem ich aus ihr die Figur der Baby Sachs machte, die die Sklaverei als selbsterwählte, von kirchlicher Bindung freie Predigerin erduldet. Warum sie es nicht über sich brachte, ihre Schwiegertochter zu verurteilen, hoffte ich durch ihren Glauben und ihren Begriff von Liebe zu erklären, wie sie es in ihrer Predigt auf der Waldlichtung zum Ausdruck bringt.
Hier, an diesem Ort hier, sind wir Fleisch. Fleisch, das weint und lacht. Fleisch, das barfuß im Gras tanzt. Liebt es nach Kräften. Dort drüben lieben sie euer Fleisch nicht. Sie verachten es. Sie lieben eure Augen nicht. Sie würden sie euch am liebsten auskratzen. Genauso wenig lieben sie die Haut auf eurem Rücken. Dort drüben peitschen sie sie aus. Und o, mein Volk, sie lieben deine Hände nicht. Deine Hände benützen sie nur. Sie binden, fesseln sie, schlagen sie ab und lassen sie leer. Liebt eure Hände, liebt sie, erhebt sie und küsst sie. Berührt andere damit, klatscht in die Hände. Streichelt euer Gesicht damit, denn auch das lieben sie nicht. Ihr müsst es lieben, ihr. Und oh nein, sie lieben auch euren Mund nicht. Drüben, da draußen, wollen sie sehen, wie er gebändigt wird und ihn von Neuem bändigen. Was ihr mit eurem Mund sagt, wollen sie nicht achten. Was ihr mit ihm herausschreit, hören sie nicht. Was ihr hineinsteckt, um euren Körper zu ernähren, das schnappen sie euch weg und geben euch stattdessen Abfälle. Nein, euren Mund lieben sie nicht. Ihr müsst ihn lieben. Über das Fleisch rede ich hier. Fleisch, das geliebt werden muss. Füße, die ausruhen und tanzen müssen. Rücken, die Unterstützung brauchen. Schultern, die Arme brauchen. Und zwar starke Arme. Und oh, mein Volk, dort draußen, mögen Sie auch euren Hals nicht ohne Schlinge und nicht aufrecht. Liebt also euren Hals. Legt eine Hand darauf, streichelt ihn und haltet ihn hoch. Und all eure Organe, die Sie am liebsten den Schweinen vorwerfen würden, ihr müsst sie lieben. Die dunkle, dunkle Leber, liebt sie, liebt sie. Und das schlagende, schlagende Herz liebt auch das. Mehr als die Augen oder die Füße. Mehr als die Lungen, die erst noch freie Luft atmen müssen. Mehr als euren lebentragenden Schoß und eure lebengebenden Geschlechtsteile. Hört mich an. Liebt euer Herz.
Ich ersann meine eigene Version des Endes, das ich im Gegensatz zum traurigen, verstörenden und wirklichen Ende von Margaret Garners Leben auf einer hoffnungsvollen Note ausklingen ließ. Umgestaltet zu Sethe wird meine Sklavenmutter schließlich zu der Hoffnung, ja nahezu Gewissheit ermutigt, dass sie trotz all dem, was ihr und ihrer Tochter zugestoßen ist, ein wertvolles menschliches Wesen sein könnte. Dieses Ende konnte natürlich nicht das letzte Wort sein. Es musste der ganz anderen gehören, die alles angestoßen hatte und ohne die der Roman nicht existierte. Menschenkind selbst.
Es gibt eine Einsamkeit, mit der kann man sich wiegen. Arme gekreuzt, die Knie hochgezogen, halten, festhalten. Diese Bewegung besänftigt und beruhigt den, der sich wiegt. Es ist eine innere Einsamkeit, fest umschlossen wie von einer Haut. Doch es gibt noch eine andere Einsamkeit, die umherschweift. Kein Wiegen kann sie niederhalten. Sie ist lebendig, unabhängig. Ein sprödes, sich ausbreitendes Ding, das das Geräusch der eigenen Füße beim Gehen wie von einem weit entfernten Ort kommen lässt. Jeder wusste, wie sie genannt wurde. Doch nirgends kannte einer ihren Namen. Obgleich der Erinnerung entfallen und durch nichts belegt, kann sie nicht verloren sein, denn keiner sucht sie. Und wenn es jemand täte, wie kann er sie rufen, wenn er ihren Namen nicht kennt? Obwohl sie Anspruch hat, wird sie nicht beansprucht. Dort, wo sich das hohe Gras teilt, zerbricht das Mädchen, das darauf wartete, geliebt zu werden und die Schmach mit Tränen zu vertreiben in seine Einzelteile, damit es dem kauenden Lachen leicht wird, es mit Haut und Haar zu verschlingen. Es war keine Geschichte zum Weitererzählen. Sie vergaßen sie wie einen bösen Traum. Nachdem sie ihre Geschichten erfunden, ihnen Gestalt verliehen und sie ausgeschmückt hatten, vergaßen diejenigen, die sie an jenem Tag auf der Veranda gesehen hatten, sie rasch und entschieden. Diejenigen, die mit ihr gesprochen, mit ihr zusammengelebt, sich in sie verliebt hatten, brauchten länger, um zu vergessen, bis sie merkten, dass sie nicht einen einzigen Satz aus ihrem Mund behalten hatten oder wiederholen konnten. Und wieder besseres Wissen begannen sie zu glauben, sie habe überhaupt nichts gesagt. So geriet sie auch bei ihnen schließlich in Vergessenheit. Sich zu erinnern schien unklug. Sie erfuhren nie, wo oder warum sie sich duckte und wem das Unterwassergesicht gehörte, das sie so sehr brauchte. Dort, wo die Erinnerung an das Lächeln unter dem Kinn hätte sein können, aber nicht war, fiel ein Schloss zu und Flechten überzogen mit ihrem apfelgrünen Glanz das Metall. Wie kam sie zu dem Glauben, ihre Fingernägel könnten Schlösser öffnen, auf die der Regen fiel? Es war keine Geschichte zum Weitererzählen. Darum geriet sie auch bei ihnen in Vergessenheit. wie ein unerfreulicher Traum während eines schlechten Schlafs. Gelegentlich allerdings hört ein Rock auf zu rascheln, wenn sie aufwachen, und der Handrücken, der im Schlaf eine Wange streifte, scheint dem Schläfer zu gehören. Manchmal verschiebt sich etwas im zu lange betrachteten Foto eines guten Freundes oder Verwandten, und etwas noch Vertrauteres als das liebe Gesicht schiebt sich an seine Stelle. Sie könnten den Finger darauf legen, wenn sie wollten, tun es aber nicht, weil sie wissen, dass nichts mehr so sein wird wie früher, wenn sie es tun. Dies ist keine Geschichte zum Weitererzählen. Unten am Fluss hinter der 124 kommen und gehen ihre Fußspuren. Sie sind so vertraut. Sollte ein Kind oder ein Erwachsener hineintreten, so passen sie. Tritt man wieder heraus, so verschwinden sie. Als sei hier niemals jemand gegangen. Nach und nach sind alle Spuren verwischt. Und vergessen sind nicht nur die Fußspuren, sondern auch das Wasser und was dort unten ist. Den Rest besorgt das Wetter. Nicht der Atem von einer, die der Erinnerung entfallen und durch nichts belegt ist, sondern der Wind in den Dachgauben oder das Frühlingseis, das zu schnell taut. Nur das Wetter. Bestimmt kein Schrei nach einem Kuss. Menschenkind.
Laut Urteilsspruch trug die Sklavenmutter im juristischen Sinn tatsächlich keine Verantwortung für die Tötung ihres Kindes. Andernfalls wäre sie zum Tod verurteilt worden. Da sich die höhere Instanz eines Bundesbezirksrichters eingeschaltet und entschieden hatte, dass das Sklavenfluchtgesetz vorrangig sei. Margaret Garner war demnach vor dem Gesetz eine Sache im Eigentum ihres vormaligen Sklavenhalters. Genauso ihre Kinder, die keineswegs ihr gehörten, sondern wie eine Ware verkauft werden konnten. Im Klartext, Margaret Garner stand vor Gericht nicht als Mensch mit menschlicher Verantwortung, zum Beispiel als Mutter, sondern wie ein Stück Vieh, um dessen Besitz gestritten wurde. In jedem Fall war ihr Untergang besiegelt, entweder durch einen frühen Tod als Mörderin oder durch ein langsames Sterben als misshandelte Sklavin. Tatsächlich wurde sie in den Süden zurückgeschickt, wo sie bis zu ihrem Tod durch Typhus im Jahr 1858 weiterhin als Sklavin lebte. So eindringlich die Geschichte der echten Margaret Garner sein mag, Zentrum und Fülle des Romans beherrscht das ermordete Kind. Das Bild dieses Mädchens durch Einbildungskraft lebendig werden zu lassen, war mir Seele und Skelett meiner Kunst. Erzählende Prosa bietet uns eine kontrollierte Wildnis, eine Gelegenheit, die andere, die Fremde zu werden und zu sein. Mit Empathie, mit klarem Geist und mit dem Risiko, in den Spiegel schauen zu müssen. In dieser Spiegelung ist Menschenkind, das Mädchen, für mich, die Autorin, das personifizierte Anderssein. Eine andere, die schreit, für immer schreit, nach einem Kuss.
Sit there, count your fingers, what can you do? Little girl, you're through. Sit there, count your little fingers.
Nina Simone mit Little Girl Blue. Ursula Scheidler und Raphael Sass haben Ausschnitte aus dem Essay vom Anderssein erzählen von Toni Morrison gelesen und Brigitta Furgler hat Passagen aus Menschenkind gelesen. Die Texte finden sich im Band Die Herkunft der Anderen, Übersetzung von Thomas Pilz, bei Rowohlt erschienen. Ausgesucht und gestaltet hat die heutige Radiogeschichte Gudrun Hamburg. Und hier folgen nun Hinweise für Ö1-Mitglieder und solche, die es noch werden wollen.